Unser Thema heute, Teenstar, Erziehung zur Liebe durch wertorientierte Sexualpädagogik. Durch die Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie war das noch damals, als Sie jung waren? Sexualaufklärung, gab es das überhaupt? Manche erfuhren zu Hause von den Eltern ein wenig davon, wie das so ist mit Mann und Frau. Manche vielleicht sogar erst vor der Hochzeitsnacht, wenn überhaupt. Aber das war wohl eher die Ausnahme. Man suchte sich, zumindest war das so, als ich noch jung war, seine Informationen in der Pubertät so rechts und links zusammen und wusste am Ende so ungefähr, worum es ging. Das ist heute anders. Spätestens in der Schule wird mit den Kindern über Sexualität gesprochen. Das Thema steht in allen Bundesländern ab dem dritten oder vierten Grundschuljahr fix im Lehrplan. Was da besprochen wird, das ist allerdings von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule und auch von Lehrer zu Lehrer sehr unterschiedlich. Und es ist auch immer wieder Gegenstand heftiger Diskussionen. Soll man schon in diesem Alter oder noch nicht? Und wenn ja, dann was? Rein technische Informationen, Prägung im Sinne der Genderideologie? Wenn man sich allerdings so auf dem Schulhof umhört, dann stellt sich die Frage, ob man mit den Kindern über Sexualität sprechen soll oder nicht, nicht mehr wirklich. Die wissen sowieso schon ganz viel und viele sogar aus eigener Erfahrung. Die Statistiken bestätigen das. Im Alter von unter 14 Jahren haben knapp 10% der Jugendlichen bereits Erfahrung mit Geschlechtsverkehr. Und das ist übrigens nicht ganz neu, das ist so ungefähr schon seit den 80er Jahren so. Bei den 17-Jährigen sind es heute wie damals zwischen 60% und 70%, Tendenz ganz leicht steigend. Erfreulich bei dieser ganzen Entwicklung ist eines, dass heutzutage nämlich die Eltern offensichtlich in den meisten Fällen diejenigen sind, die mit ihren Kindern zuerst über Sexualität gesprochen haben. Sie sind die Hauptinformanten und zum Teil auch die Hauptvertrauenspersonen bei diesem Thema, vor allem die Mütter. Das ist an sich mal eine gute Nachricht, aber das ist natürlich noch nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. Ich denke da an eine Bekannte, die für ihren 14-jährigen Sohn und dessen Freundin das gemeinsame Bett bezieht und ihrem Sohnemann dabei einschärft, das Kondom nicht zu vergessen. Das war's. Ist das Sexualaufklärung? Wie können wir mit unseren Kindern in einer guten Weise über die Beziehung Mann-Frau, über die heftigen Gefühle, die sie in der Pubertät übermannen und auch über Sexualität sprechen? Da gibt es nun schon seit Jahren erprobt ein Programm, das nennt sich Teenstar, das auch mehr oder mehr und mehrfach von kirchlichen Stellen entdeckt wird. So ist das auch im Bistum Augsburg. Dort arbeitet Dr. Pascal Gläser als Referent im bischöflichen Jugendamt im Fachbereich wertorientierte Sexualpädagogik. Er ist unser Gast in dieser Sendung und ich begrüße ihn ganz herzlich zugeschaltet aus Augsburg. Guten Morgen.
Grüß Gott, Frau Freilich.
Herr Gläser, Sie setzen sich im Namen des Bistums dafür ein, dass Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche in einer ganzheitlichen, umfassenden Weise erfolgt. Es geht dabei zunächst nicht, wenn ich richtig verstanden habe, um Glaubensverkündigung, sondern zunächst mal um die Basis, also den Menschen als Mann und Frau, um eine einfühlsame und verantwortliche Weise, mit sich selbst und dem anderen umzugehen. Wie ordnen Sie da Teenstar ein?
Also Teenstar ist ein sexualpädagogisches Programm, was aber klar an Werten orientiert ist. Es basiert auf dem christlichen Menschenbild, könnte man sagen. Es geht zwar nicht vom Glauben aus, also wir schauen nicht in der Bibel nach, was da steht, aber die Jugendlichen kommen am Ende zu sehr ähnlichen Ergebnissen, was die Werte zwischen in Beziehungen betrifft, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau steht, dass es partnerschaftlich sein sollte. All solche Sachen, die ja dem christlichen Menschenbild entsprechen, das wird in dem Kurs auch behandelt, aber eben nicht vom Glauben aus. Und das Schöne ist, könnte man sagen, dass das einfach in einer nicht rein technisch erfolgt. Das ist auch der Unterschied zu vielem anderen, was es so geht. Das geht nicht um rein um biologische Wissensvermittlung, um medizinisches Wissen, sondern das Ganze wird ganzheitlich angegangen. Es geht auch um das Gestalten von Beziehungen, Aufbauen von Freundschaften, aber natürlich auch um klar, wie sich die Geschlechtsorgane verändern, wie das denn jetzt ist, wie ticken die Mädchen, wie ticken die Jungs, alles Themen, die die Jugendlichen natürlich brennend interessieren und die in so einem Kurs behandelt werden. Also Kurse zum Thema Freundschaft, Liebe und Sexualität.
Also ein ganz umfassendes Programm, da werden wir gleich noch tiefer einsteigen. Noch ein paar kurze Worte zu Ihnen, Herr Gläser. Sie sind Philosoph, Theologe und haben auch eine Ausbildung in Sexualpädagogik gemacht. Sie sind selbst verheiratet und auch als Berater für natürliche Familienplanung engagiert, unter anderem auch mit Ihrer Frau zusammen. Sie haben selber Kinder. Wo sehen Sie die Dringlichkeit, mit den Jugendlichen und den Kindern über Sexualität zu sprechen?
Ich denke, Sexualität ist ja etwas, was die Kinder schon von Geburt an begleitet. Sie werden als Mädchen oder als Junge geboren. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und natürlich muss es immer altersangemessen geschehen. Im Kleinkindalter schaut das Mädchen, die Tochter, meine Frau an. Der Sohn möchte gern so werden wie ich. Das hat ja auch etwas mit Sexualerziehung zu tun. Und dass sie da in einer guten Weise auch Begriffe hören, dass nicht bestimmte Begriffe ausgespart werden bei der ganzen Sache. Das ist so Sexualerziehung im Kleinkindalter, die natürlich Sache auch der Eltern ist. Die Dringlichkeit sehe ich da, was Sie schon angesprochen haben, wenn sie dann auf dem Schulhof mit allen möglichen Sachen konfrontiert werden, dass sie da von den Eltern eine Erstinformation bekommen, dass sie da eine positive Erstinformation möglichst auch bekommen. Und dabei möchte Teenstar die Eltern auch unterstützen, dass sie selber das Handwerkszeug bekommen. Viele fühlen sich da, weil sie es früher in der Jugend nicht erlebt haben, ein bisschen hilflos. Das ist so die Unterstützung der Eltern. Also es gibt auch begleitende Elternabend, natürlich erstmal eine Information, bevor man so einen Kurs startet. Und dann geht es natürlich darum, das ist die Hauptsache, dann einfach mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihnen da eine ganzheitliche und sehr positive Sicht von Sexualität zu vermitteln, dass sie selber auch ins Nachdenken kommen, ihre eigene Meinung sich auch bilden können und dass es eben nicht einseitig ist, nicht nur rein technische Sache, sondern dass es was mit ihrer ganzen Person zu tun hat und dass es auch was mit Liebe und Beziehung zu tun hat. Also Liebesfähigkeit, Beziehungsfähigkeit und Persönlichkeitsstärkung, das sind so die Ziele für die Jugendlichen in einem Teenstar-Kurs.
Sie unterstreichen, wie wichtig das ist, dass die Kinder und Jugendlichen eine positive Beziehung zur Sexualität haben. Haben Sie den Eindruck, dass das sonst nicht der Fall ist?
Also aus den Anrufen, aus den Gesprächen mit Eltern, mit Lehrerinnen und Lehrern höre ich doch immer wieder, dass es zum Teil, wenn überhaupt, nur sehr biologisch, medizinisch abgehandelt wird. Bei meinem eigenen Sohn war es so, dass er sehr starke Vergleiche zur Pflanzenwelt bei der Sexualerziehung aufgezeigt bekommen hat im Unterricht, als es dran war. Das ist einfach, das wird der Sexualität, also der menschlichen Sexualität einfach nicht gerecht. Insofern glaube ich, ist es schon wichtig, dass dieses so ganzheitlich angegangen wird und dass es positiv angegangen wird, weil das Thema Missbrauch, das ist in aller Munde. Ganz zu Recht natürlich auch, weil das wollen wir natürlich alle für unsere Kinder nicht. Aber da schaut man das Ganze ja eher negativ an. Und in den Zeitungen, in den Medien sind die Schlagzeilen oft auch negative. Und insofern ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir positiv etwas dagegen setzen, weil Sexualität ist ja etwas Schönes.
Positiv vielleicht auch deshalb, weil gerade wenn man so auf dem Schulhof die Ausdrücke hört, die mit dem Bereich Sexualität zu tun haben, da gibt es ja viele Modeausdrücke, die dann nicht hin nach rechts und links fliegen, die sind oft, werden die mehr als Kraftworte gebraucht oder auch um jemanden vielleicht auch zu diskriminieren.
Und oftmals wissen sie noch nicht mal, was hinter diesen Worten steckt, sondern die Kinder, gerade wenn ich jetzt mal ans Grundschulalter denke oder aber auch noch darüber hinaus, die benutzen die Worte, um innen zu sein, um mitreden zu können, um gut dazustehen vor den anderen. Das sind zumindest alles auch Aspekte, die ich als Pädagoge sehen muss. Warum schmeißen sie so mit solchen Wörtern um sich? Und da suchen wir einfach in einem Teenstar-Kurs eine sehr wertschätzende Sprache auch einzuüben, dass sie normale, positive Begriffe auch kennenlernen. Oftmals kennen Kinder und Jugendliche gar nicht die normalen positiven Begriffe für ihre Geschlechtsorgane etwa, sondern kennen nur die Ausdrücke der Gossensprache. Und dann können sie natürlich auch nicht darüber reden. Und da merken sie auch schon, ja, das ist etwas, so sollte man vielleicht doch nicht darüber reden. Es ist ihnen schon unangenehm, solche Ausdrücke zu verwenden. Deswegen redet man dann vielleicht auch lieber gar nicht darüber, also wenn es dann vielleicht auch nötig wäre.
Das heißt, das ist so eine Pseudo-Aufklärung, die da ist. In Wahrheit wissen ganz wenige, wie wirklich ihr Körper funktioniert und was wirklich Liebe ist, Verliebtsein, Beziehung, die ganzen Gefühle, die damit zusammenhängen. Schauen wir mal, was bei Teenstar in diesem Programm abläuft. Zunächst einmal, das ist ja recht intensiv, das geht über Monate.
Genau, in einem Teenstar-Kurs werden die Mädchen und die Jungen über mehrere Monate, über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall begleitet. Einmal, um der Themenfülle auch irgendwie gerecht zu werden. Also was interessiert die denn? Es geht natürlich um die körperlichen Veränderungen. Das gehört, muss in so einem Kurs behandelt werden. Das interessiert sie auch. Das ist auch das, was die Jugendlichen zuerst an sich selber bemerken, diese Veränderungen. Wie kann ich damit umgehen? Ist das normal, dass ich plötzlich so starke Gefühlsschwankungen habe? Es geht also auch um das Thema Gefühle. Das wäre so ein nächster Punkt. Es geht natürlich auch dann darum, dass ich irgendwie Entscheidungen treffen muss. Also wenn ich merke, ich mag das Mädchen oder den Jungen, wenn es dann zu einer Beziehung wächst, dann ist es auch irgendwann der Schritt zu sagen, ich gehe mit dir und das ist eine Entscheidung. Es geht um das Gestalten von Freundschaften, von Beziehungen. Es geht auch darum, wie wird das in den Medien dargestellt? Stimmt das, was da in den entsprechenden Zeitungen im Internet zu sehen ist? Ist das das Normale? Und es geht auch darum, die eigene Persönlichkeit zu stärken, letztendlich auch ein Original zu werden, ein Teenstar zu werden, sagen wir den Jugendlichen, manchmal verantwortlich mit der eigenen Sexualität, mit den Kräften, die da in der Pubertät neu entstehen, umzugehen, um letztendlich sie zu integrieren in die eigene Persönlichkeit. Also wenn ich diese ganze Fülle anschaue, dann ist das klar, das kann ich nicht an einem Vormittag oder an zwei Vormittagen machen. Und die Jugendlichen schätzen das dann durchaus, dass man da wirklich mal dranbleiben kann an den Themen, ins Gespräch kommen kann, dass eigene Fragen entstehen können, dass sie natürlich Informationen bekommen, aber dann eigene Fragen erwachsen, sie sich selber Gedanken machen. Also das ist die Herausforderung für eine Kursleiterin, für einen Kursleiter, dass sie die Jugendlichen zum Nachdenken bringen und dass die dann irgendwann zu ihren eigenen Entscheidungen kommen. Denn alles andere ist ja nicht etwas, was trägt für späterhin. Also der Name Teenstar, wenn ich das mal, weil Teenstar international verbreitet ist, erklärt sich der Name vom Englischen. Das sind die Anfangsbuchstaben, also Teen steht für die Teenager, für die Jugendlichen und Star ist dann, wenn ich es versuche ins Deutsche zu übertragen, suchen tragfähige Antworten in ihrer Reifezeit. Und dieses tragfähige, das muss sich entwickeln, das kann nur aufgrund eigener Überlegungen und Entscheidungen entstehen. Also wir haben über Jahrzehnte gesehen, dass einfach Nein sagen, das Moralisieren kein wirkungsvoller Weg ist in der Sexualprävention, dass einfach nur Kondome verteilen, mach aber mach's mit, dass das auch nicht wirklich tragfähig ist, denn da werden die Jugendlichen ja gar nicht als Verstandeswesen, als Persönlichkeiten ernst genommen, sondern es wird gesagt, nimm das und dann passt es schon, da wird die eigene Entscheidung, die eigene Überlegung gar nicht herausgefordert. Und deswegen, auch das sehen wir ja mittlerweile an den Statistiken, hilft auch das nicht. Ich muss mich beschäftigen damit und deswegen ist es nötig, sich etwas Zeit zu nehmen. Und das schätzen die Jugendlichen am Ende. Sie sagen, es war wirklich gut. Und wir merken, ich merke als Kursleiter auch, da kommt es wirklich zu Einstellungsänderungen und die Jugendlichen sind am Ende sehr dankbar dafür.
Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was Teenstar will, eben so eine ganzheitliche Sexualerziehung, die Körper, Gefühle, Seele, Verstand, auch das Umfeld, die Medien und so weiter und die Beziehungen mit einbezieht. Da kommt auch dieses Bild vom Stern her, dass eben vieles auf die eine Mitte hinzuläuft und das dann eben ein ganzheitlicher Ansatz im Umgang mit Sexualität ist. Aber kommen wir jetzt vielleicht nochmal so schrittweise zurück. Wir sind jetzt etwas neugierig geworden. Was sind denn die Anfänge von Teenstar? Wie ist das überhaupt entstanden?
Am Anfang stand eine Gynäkologin, die Frau Dr. Hanna Klaus. Die hat über mehrere Jahre in Pakistan und Bangladesch gynäkologische Abteilungen von Krankenhäusern geleitet und hat da die Not von ganz vielen Mädchen, von ganz vielen jungen Frauen gesehen. Sie war später in den Vereinigten Staaten, hat dort schwangere Teenagermütter begleitet. Und aus den Gesprächen mit ihnen hat sie festgestellt, dass die Mädchen, die jungen Frauen eigentlich viel zu wenig wissen über sich selber, über ihre eigene Fruchtbarkeit und dann aber auch über das Gestalten von Beziehungen. Und da hat sie sich dann mit einem Team, mit einer Pädagogin auch natürlich zusammengesetzt und da ist dann in den 80er Jahren schon das Teenstar-Programm daraus erwachsen und im letzten Jahrzehnt, also am Beginn unseres Jahrtausends, ist es dann auch nach Deutschland gekommen und seitdem gibt es an unterschiedlichen Stellen in Deutschland dieses Kursangebot für Jugendliche, natürlich vorher ausgebildete Kursleiterinnen und Kursleiter. Letztendlich, um die Jugendlichen zur Liebes- und Beziehungsfähigkeit zu führen, um sie in ihrer Persönlichkeit zu stärken.
Das heißt, man bildet dann, man schlägt das vor, zum Beispiel in Gemeinden oder Schulen oder wo auch immer man Interesse haben könnte, wo Jugendliche im Alter ab welchem Alter ungefähr zu finden sind?
Also normalerweise gehen die Kurse so ab 12 los. Das ist ein gutes Alter. Da ist die Pubertät auch schon erwacht und dann stellen sich natürlich viel mehr den Jugendlichen diese Fragen. Wir haben auch ein Programm für die Kids entwickelt. Also Sie haben am Anfang gesagt, in den Lehrplänen, dann in der vierten Klasse steht es auch überall drauf. Da bekommen wir immer mal wieder Anfragen. Deswegen haben wir auch geschaut, wie kann man das auch im Viertklassunterricht sinnvoll einbauen. Aber das eigentliche Programm ist dann wirklich für die Jugendlichen gedacht. Und dann natürlich altersdifferenziert. Also ich kann die 12-, 13-Jährigen nicht mit den 15-, 16-Jährigen zusammentun, sondern es muss einen eigenen Kurs geben. Da werden ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt. Die Interessen sind ein bisschen anders. Aber für Jugendliche ist das Ganze dann.
Und nach Mädchen, Jungs getrennt?
Zum Teil auch nicht. Also was das Körperliche betrifft, was die eigene körperliche Entwicklung betrifft, da ist es äußerst sinnvoll, Mädchen und Jungs zu trennen. Also die 12-Jährigen, die würden das gar nicht wollen, dass sie da mit den Mädchen zusammen das behandeln. Das gäbe ein großes Gekichere. Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass sie getrennt sind. Da ist immer eine Kursleiterin mit den Mädchen zusammen, ein Kursleiter mit den Jungs. Viele andere Themen kann man sehr gut in einer gemischten Gruppe besprechen, wenn es darum geht, die Rolle von Mann und Frau in den Medien oder um das Aufbauen einer Freundschaft, um das Gestalten von Beziehungen. All diese Themen gehören ganz gut in die gemischte Gruppe, denn es interessiert die Jungs besonders natürlich auch, was denken denn die Mädchen? Und umgekehrt auch, also wie ticken Jungs, ist für Mädchen einfach ein ganz wichtiges Thema. Und da ist es gut, dass man da dann zusammen in einem Kurs ist, wobei zu den rein körperlichen Sachen auch nochmal der männliche Kursleiter dann zu den Mädchen kommt und umgekehrt die Frau zu den Jungs, wo die auch nochmal einen geschützten Raum haben, dass man auch einfach mal solche Fragen stellen kann, die man vielleicht vor Gleichaltrigen, Andersgeschlechtlichen nicht stellen würde.
Ich denke mal, das mit dem Körperlichen ist recht nachvollziehbar, was da passiert. Da wird den Jugendlichen gesagt, was geht im Körper vor, was ist das für eine Entwicklung hormonell, was bedeutet das, warum fühle ich mich jetzt so. Jetzt ist, glaube ich, aber das Knifflige daran, ja das Ganze einzusortieren in das, was die Jugendlichen aus ihrem gesamten Lebensumfeld gewohnt sind, nämlich zum Beispiel, dass man mit 15 feste Freundin hat, einen festen Freund und so weiter. Wie versuchen Sie damit umzugehen?
Indem wir letztendlich immer wieder an ihren eigenen Sehnsüchten anknüpfen. Also wenn ich Jugendliche frage, was möchtest du denn eigentlich für dein Leben im Bereich Sexualität? Dann wollen sie in einer überwiegenden Anzahl die verlässliche, treue Partnerschaft. Sie wollen geliebt und angenommen werden in einer verlässlichen, treuen Beziehung. Das nennt man die Ehe. Und am liebsten mit Kindern. Das sehen wir auch in den Shell-Jugendstudien etwa. Heute mehr als früher sagen sie, Ehe und Familie, das ist meine Vision, mein Wunsch eigentlich, wo ich gerne hinkommen möchte. Also da knüpfen wir an und machen uns dann Gedanken. Was wäre denn wichtig? Also eine Kurseinheit, allerdings schon etwas vorangeschritten im Kurs, ist zum Beispiel, geht über die Bedeutung der geschlechtlichen Vereinigung. Was heißt das für dich? Was brauchst du auch? Was würdest du dir wünschen, damit du dich später einmal auch jemanden sexuell hingeben kann, dann will ich natürlich wissen, dass ich exklusiv für den anderen bin, dass ich nicht einfach austauschbar bin, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich vertrauen kann. Also, dass sie sich da selber erstmal Gedanken machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns natürlich auch anschauen, und so geht eigentlich ein Teenster-Kurs los, was wird uns denn in den Medien da geboten? Wie werden denn Mann und Frau in den Medien dargestellt? Wie wird auch Sexualität dargestellt? Also da bringen die einfach mal, ich meine, das erleben die in ihrem Umfeld aus den Jugendzeitschriften, bringen die einfach mal Sachen mit. Und dann schauen wir uns das an und fragen uns, ist das denn gut so? Also zum Beispiel, ganz einfaches, plakatives Beispiel, da ist eine sehr leicht bekleidete Frau neben einem Porsche oder neben einem teuren Auto zu sehen. Das haben die mitgebracht. Und ich lege als Kursleiter dann die Frage dazu, würdest du selber wollen, dass deine Schwester so dargestellt wird? Mehr sage ich da gar nicht. Also ich beurteile das Bild gar nicht. Und da kommt die automatisch ins Nachdenken. Natürlich wollen sie das nicht. Sie wollen auch nicht, dass ihre Mutter so dargestellt wird. Und da sehen sie dann auch, ja, das, was in den Medien da dargestellt wird, das ist nicht die Realität. Und das will ich eigentlich auch so gar nicht, also zum Teil zumindest.
Das heißt, die Jugendlichen haben schon so in ihr Innerstes eingeprägt, was eigentlich gut für sie wäre. Nur sie haben so wenig, was sie dabei stützt.
Genau, das könnte ich so unterschreiben, und sie haben oftmals auch ein Unbehagen mit dem, wie Sexualität etwa im Internet oder in den Medien dargestellt wird, aber können es ja auch gar nicht so richtig einordnen. Ist das so richtig? Es machen ja alle so. Und auf der anderen Seite, auch diese Jugendlichen, auch für die sind wir natürlich da, wenn da schon Beziehungen zerbrochen sind, dann sind da ja Verletzungen da. Dann haben sie auch gemerkt schon, ja, das ist gar nicht so rosig oder so, wie das immer dargestellt wird. Da ist auch irgendwas schiefgelaufen und das tut mir richtig weh.
Und deswegen, das heißt, da kommt wahrscheinlich in solchen Kursen auch so manches hoch.
Bei den Einzelnen, ja, also wir thematisieren sowas nicht im gesamten Kursgeschehen, aber, und das ist auch die Chance, die so eine Begleitung über ein bisschen Zeitraum bietet, wir bieten den Jugendlichen auch Einzelgespräche an, wo das dann auch seinen Platz hat und wo man das dann auch auffangen kann.
Es gibt Psychologen und Erzieher, die immer wieder von Fällen berichten, in denen halbe Kinder dem Gruppendruck in der Schule nicht standhalten konnten und sich für ein bisschen Anerkennung im Klassenverband sozusagen als Klassennutte hergegeben haben. Können Sie sowas bestätigen? Ist sowas Trend oder sind das einfach fürchterliche Ausnahmen? Dass so ein Gruppendruck einfach auch, dass ein wachsender Gruppendruck da ist, mitzumachen beim Mainstream?
Also ein Jugendlicher möchte natürlich dazugehören. Und insofern ist die Peer Group besonders wichtig. Insofern ist es auch besonders wichtig, was macht man denn so? Das war schon immer so. Aber die Sexualisierung ist vorangeschritten. Und wenn ich jetzt ganz konkret mal hinschaue in die Klassen etwa, meine Frau ist Hauptschullehrerin, die hat das so sehr hautnah, bekommt das sehr hautnah mit, dann ist das, sind das nicht große Ausnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, sondern sowas gibt es immer mal wieder. Und da die zu stärken, die Mädchen vor allem, aber auch die Jungen, dass sie an ihre Sehnsüchte anknüpfen, dass sie sich nicht einfach verschleudern, verschenken mit den ganzen Verletzungen, die sie damit ja auch erfahren, dafür ist Teenster auch da. Und ich sehe, dass sowas auch gelingt, weil sie in ihrer gesamten Persönlichkeit gestärkt werden. Wenn sie sich mal kritisch auseinandersetzen mit den Themen, wie ich es vorhin beschrieben habe, etwa mit den Bildern in den Medien, wenn sie sich überhaupt mal Gedanken machen über diese Themen, wie stelle ich mir eine Freundschaft überhaupt vor? Wie kann ich aber auch mit meinen sexuellen Kräften gut umgehen, verantwortlich umgehen, dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie auf immer davor gefeit sind vor solchen Sachen, aber dann werden sie sich nicht so einfach verschenken, dann werden sie da einfach stärker sein und dann wird es ihnen da ein Stück weit besser gehen. Und das hoffen wir natürlich und dazu ist so ein Kurs da.
Ist das auch dazu so, da Sie sind ja, machen ja diese Erfahrung auch in Gruppe, dass man sich auch in Gruppe wieder gegenseitig bestärkt in den Entscheidungen?
Dadurch, dass die Jugendlichen ganz viel miteinander reden, dass das Kursgeschehen sehr interaktiv aufgebaut ist, dadurch bestärken die sich natürlich auch, dass man überhaupt mal hört, aha, der andere denkt das ja durchaus auch. Oder auch vom Kursleiter zum Teil hört, dass diese zum Beispiel Gefühlsschwankungen in der Pubertät ganz normal sind, dass die jede und jeder hat. Viele Jugendlichen merken, dass ihr Körper plötzlich nicht mehr so funktioniert wie früher oder dass es da innerlich auf und ab geht, dass sie sich nicht mehr auskennen. Und wenn ihnen da gesagt wird, ja, das ist normal so, das hat jede und jeder so, dann sind sie damit natürlich auch ruhiger. Und wenn sie dann bestimmte Standpunkte, was wünschst du dir eigentlich, wie denkst du, ist es denn richtig da, von anderen, von den Mädchen, von einem anderen Jungen hören im Kurs, dann ist das natürlich eine gegenseitige Bestärkung. Und dann wird man nicht mehr so leichtfertig mit der eigenen Sexualität umgehen, sondern verantwortlicher.
Das Teenstar-Programm ist Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist Dr. Pascal Gläser aus Augsburg. Wir hören etwas Musik und danach geht es weiter mit dem Thema Erziehung zur Liebe durch wertorientierte Sexualpädagogik. In der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb geht es um das Teenstar-Programm, ein Programm, das von einer österreichischen Gynäkologin mit viel Erfahrung auch in Dritte Weltländern und in den USA entwickelt wurde, um Jugendlichen das Thema Sexualität in einer ganzheitlichen Weise näher zu bringen. Dieses Programm ist aktiv in vielen Ländern der Welt inzwischen seit Jahren und in Augsburg kümmert sich Dr. Pascal Gläser darum, im Bistum Augsburg, um dieses Programm auch bekannt zu machen und Ausbilder dafür auszubilden, und er bietet es auch selber an. Herr Gläser ist zu Gast bei uns in dieser Lebenshilfesendung, hat uns das Teenstar-Programm so grundsätzlich schon einmal vorgestellt. Herr Gläser, es geht also um Erziehung zur Liebe durch wertorientierte Sexualpädagogik. Welche Werte stehen denn hinter Teenstar?
Ja, Teenstar sieht den Menschen ganzheitlich als Person. Also wenn es um Sexualpädagogik geht, wird nicht nur einfach die Biologie, die Medizin angeschaut, sondern es wird der Mensch als Person angeschaut. Diese ganzheitliche Ausrichtung haben wir vorhin ja schon näher erläutert. Sexualität wird positiv gesehen, als positive Kraft, mit der ich allerdings auch verantwortungsvoll umgehen muss. Und deswegen hat das Fruchtbarkeitsbewusstsein bei uns auch einen hohen Stellenwert. Es ist wichtig, dass die Mädchen und die Jungen merken, ja, also wissen, dass man irgendwann mal, dass man Vater oder Mutter werden kann, das wissen sie schon. Nur wann es bei ihnen losgeht, dass sie selber verstehen, aha, ich bin jetzt fruchtbar, kurz vor der ersten Blutung oder mit dem ersten Samenerguss, das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit, denn die Jugendlichen leben im Jetzt, die leben in der Gegenwart, und was morgen ist, das kümmert sie normalerweise nicht. Wenn sie aber gemerkt haben, ja, ich bin jetzt vielleicht schon mit 12 fruchtbar, ich könnte Mutter oder Vater werden, dann ist das so ein Schlüssel, denke ich mal, dafür, dass sie damit verantwortungsvoll umgehen. Das ist die eine Basis, die andere Basis ist einfach die Liebe zwischen Mann und Frau, dass das Ganze, dass die Sexualität in die Beziehung zwischen Mann und Frau hineingehört. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, und das ist dann ein wesentlicher Wert von Teenstar auch. Ja, wo finde ich denn für die ausgelebte Sexualität einen Schutzraum, wo ich einmalig, einzig für den anderen bin, wo ich nicht einfach austauschbar bin? Ist das nicht eigentlich die verlässliche, treue Beziehung zwischen Mann und Frau? Das nennt man im Staat wie in der Kirche die Ehe. Eine liebevolle Beziehung. Auf der anderen Seite fehlt dieser Schutzraum. Dann könnte auch tiefe seelische Verletzungen entstehen. Also salopp gesagt könnte man sagen, Sex braucht ein Zuhause. Und darüber wollen wir mit den Jugendlichen im Kurs sprechen. Dahinter stehen auch die Kursleiterinnen und Kursleiter, dass die geschlechtliche Vereinigung wirklich diesen Schutzraum der Ehe braucht. Die Jugendlichen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dann wissen die natürlich, dass dieser Schutzraum auch zerbrechen kann, dass Ehen zerbrechen können. Das haben sie ja zum Teil auch erlebt. aber sie haben diese Sehnsucht nach der glücklichen, dauerhaften Beziehung. Und deswegen ist es für mich als jemand, der natürlich die Kursleiterinnen und Kursleiter auch ausbildet, wichtig, dass wir am Ende da nur Männer und Frauen haben, die mit den Jugendlichen arbeiten, die auch wirklich dafür stehen, dass das nicht irgendwo und irgendwie ausgelebt werden kann, sondern dass es in diesen Schutzraum der Ehe gehört. Und das ist dann natürlich auch die beste Voraussetzung für ein Entstehen neuen Lebens, was immer auch trotz Verhütung, trotz all dem, was man versucht hat, diesen Zusammenhang zwischen Liebe und Fruchtbarkeit auseinanderzureißen, was immer bei einer geschlechtlichen Vereinigung auch entstehen kann, ein neuer, einmaliger Mensch. Das sind so die Werte, die Wertschätzung, dieser Schutzraum für die Hochform der ausgelebten Sexualität der Ehe und dann das menschliche Leben, was mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt, wo ein neuer, einmaliger Mensch entsteht. Dahinter stehen alle Kursleiterinnen und Kursleiter und dass sie dahin kommen, wollen wir die Jugendlichen natürlich auch begleiten, dass sie das für sich selber auch sagen können. Also, dass wir zum Beispiel, und dadurch unterscheiden wir uns ganz sicher auch von ganz vielen anderen Programmen, das macht auch das Wertorientierte aus, dass wir uns Gedanken machen, wann ist es denn dran? Wann kann ich mich jemandem ganz hingeben, was hier eigentlich Geschlechtsverkehr meint? Also warten, sich aufbewahren bis zur Ehe ist auch ein Thema, worüber wir mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.
Wie ist das so? Wie wird das angenommen? Ist das so, dass das dann gleich so einen katholischen Stempel drauf bekommt, weil das dann doch sehr auch der katholischen Lehre entspricht?
Die Jugendlichen machen sich darüber Gedanken, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass alle Jugendlichen, die jetzt einen Dienstagkurs besucht haben, am Ende auf jeden Fall sagen, ich werde bis zur Ehe warten. Das wäre komisch, zumal unser Zeitgeist so ganz anders ist. Aber alle Jugendlichen sagen, es gehört auf jeden Fall in eine wirklich feste Beziehung. Und nicht wenige sagen auch, ja, ich möchte mich aufheben, ich möchte warten, bis auf den Mann oder die Frau, mit der ich mein ganzes Leben teilen will. Das Wort katholisch kommt dabei im Kurs gar nicht vor, weil wir gehen ja nicht von dem aus, was in der Bibel steht oder was jetzt die Kirche sagt, gleichwohl es der katholischen Position entspricht, sondern die Jugendlichen kommen von ihrem eigenen Nachdenken darüber dahin. Also die Gründe, was der Verstand, was die Vernunft mir sagt, was gut wäre, wie ich auch Verletzungen vermeiden kann, wie ich es eigentlich möchte. Das ist der Ausgangspunkt dazu. Und am Ende kann ich natürlich aufzeigen, also wenn wir so einen Kurs etwa in einer Pfarrei anbieten, dann kann ich dann am Ende auch aufzeigen, ja, und was sagt jetzt die Kirche dazu? Und dann kommen wir dazu, ja, das entspricht ja dem, was die Kirche sagt. Und das Entscheidende ist, dass die Jugendlichen sich die Gründe, warum die Kirche das sagt, vorher selber erarbeitet werden, denn dann können sie das auch annehmen.
Herr Gläser aus Augsburg ist zu Gast bei uns zum Thema Teenstar, Erziehung zur Liebe durch wertorientierte Sexualpädagogik. Herr Gläser, Sie haben gesagt, eben, es gibt nicht wenige Jugendliche, die sich dann auch dafür entscheiden, ja, ich möchte eigentlich warten, bis die Liebe meines Lebens da ist. Und Sie haben auch gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Programm, das jetzt nur innerhalb der katholischen Kirche angesiedelt ist, wenngleich es auch die Positionen im Endeffekt der katholischen Kirche zu dem Thema Sexualität auch widerspiegelt. Aber ich habe mich gefragt, so wenn ich jetzt so rumschaue und wenn man auch so mit Jugendlichen im Bekanntenkreis mal sich trifft und redet, die Tatsache, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr gang und gäbe ist eigentlich auch unter jungen Menschen, vielleicht noch nicht ganz verbreitet unter den ganz jungen Jugendlichen, aber dann so ab 17 oder so ist es dann doch einfach Normalzustand. Und ich stelle mir dann vor, welchem auch Druck, manchmal hormonellem Druck, dann manche dieser Jugendlichen auch ausgesetzt sind. Dann macht es die Umgebung einem auch noch so leicht. Die anderen machen das auch alle genauso. Und man sieht vielleicht, ja, es wäre schon besser, auf die große Liebe zu warten. Aber dann denkt man doch schnell, das ist jetzt die große Liebe meines Lebens und macht sich in der Verliebtheit etwas Illusionen darüber. wie stabil denn die Beziehung nun wirklich ist. Und da frage ich mich, manchmal muss man da nicht einen unglaublich festen Ankerpunkt haben, um diesem Strom, der jetzt auch noch aus dem eigenen Körperlichen herauskommt, dann noch zu widerstehen.
Also das braucht man sicher, und deswegen ist es wichtig, dass ich mir vorher, bevor ich dann in so einer akuten Phase der Verliebtheit bin, dass ich mir da vorher drüber Gedanken gemacht habe. Also deswegen bieten wir die Kurse ja an, und am besten ist es, wir erwischen die Jugendlichen vorher, dass sie ihrer eigenen Sehnsucht Raum geben können. Das wäre so das eine. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sie sehen, aha, das ist nicht absolut exotisch. Also es ist ja schon etwas Exotisches in unserer Gesellschaft, das kann man schon sagen. Aber ich habe jetzt mit vielen Jugendlichen zu tun und auch dann Kursleiterinnen und Kursleiter, die dann auch selber sagen, ja, wir haben gewartet. Wir wollen warten oder wir haben gewartet bis zur Ehe, und das war gut so. Also wir laden etwa am Ende eines, also nicht ganz am Ende, aber im letzten Drittel des Dienstagkurses auch ein junges Ehepaar ein, vielleicht sogar mit einem Baby, dass die einfach mal erzählen, wie das bei ihnen so war, wie die Liebe gewachsen ist, wie sie vielleicht auch gewartet haben, und wie es dann aber auch im Alltag aussieht. Und das interessiert die Jugendlichen sehr, und die brauchen auch so solche Zeugnisse. Mhm. Und es gibt die. Es ist nicht so, dass es sowas gar nicht mehr gäbe, dass das eigentlich nur im Katechismus drinsteht, sondern es gibt die. Es gibt die allgemein unter Jugendlichen, nicht nur unter Katholiken. Also wir haben ja viele auch Christen anderer Konfessionen, die zum Teil auch als Kursleiterin, als Kursleiter bei uns arbeiten, weil sie sehen, das sind die Werte, für die es sich einzusetzen lohnt. Das sind die Werte, die auch Glück und Erfüllung bringen im Leben, weil es einfach Gesetzmäßigkeiten gibt, biologische Gesetzmäßigkeiten, aber auch ja von der Anthropologie her, von der Lehre über den Menschen, das ist nicht beliebig. Da ist es nicht das Entscheidende, was machen denn die anderen. Und wenn es 90% anders machen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass es richtig ist, und es heißt noch nicht, dass es wirklich gut tut. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir die Zahl der Scheidungen, der Partnerschaften, die zerbrechen, anschauen, dann ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass da einfach so, wie es halt gang und gäbe ist, dass das auch sehr viel Leid mit sich bringt. Das wollen wir den Jugendlichen ersparen, und Jugendliche, die sich das anschauen, die fragen da ja durchaus auch, wie kommt denn das, dass das überhaupt nicht so funktioniert? Was sind dann da vielleicht auch Gründe? Und ich möchte aber in der Jugendzeit mir wirklich Gedanken machen, einen Grundstein dafür legen, dass mein Leben gelingt. Und dabei wollen wir die Jugendlichen unterstützen.
Herr Gläser, wir haben jetzt den ersten Anrufer bei uns in der Sendung zu Gast. Das ist Herr Spandri aus München. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Also mein Name ist Spandri, ich bin verheiratet, wir haben 4 kleine Kinder, erwarten den 5. Kind, und meine Kinder sind so zwischen 3 und 9 circa. Und meine Frage ist an dem Referenten, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen leider.
Herr Gläser?
Genau, Herr Gläser, was er davon hält, weil jetzt fängt ja so langsam diese ganze Problematik Sexualerziehung in der Schule und auch natürlich diese Gender-Ideologie, die ja eigentlich ziemlich verbreitet ist und eigentlich von der Regierung ja eigentlich gestellt wird. Und wie man das Ganze irgendwie auch, oder wie Sie das Ganze sehen und wie Sie das Ganze auch angehen würden, weil es natürlich absolut im krassen Kontrast steht zu dem, was die Humane Vitae sagt und auch zu dem, was wir eigentlich auch gelernt haben oder was wir bekommen haben. Und wie kann man das Ganze irgendwie angehen, auch angesichts der dem Vorschlag beim letzten Buch vom Papst Franziskus mit diesem Dialog mit dem Rabbiner, wo er auch sagt, man müsste eigentlich im Grunde genommen die Sexualerziehung in sachlicher Form erzählen oder erklären und dann sagen, die katholische Kirche sagt das, der Hebraismus sagt das und so weiter und so fort. Also schon eine Richtung zeigen und nicht die Kinder sozusagen im Ozean schwimmen lassen. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine.
Ich denke, Herr Spande, Sie sprechen ein Thema an, das vielen Hörern irgendwie auf der Seele liegt. Sie haben, sagen, 9 Jahre alt. Das ist eben das Alter, in dem normalerweise die Sexualerziehung in der Schule beginnt. Und manche Eltern, die eben gerade einen katholischen Hintergrund haben, die fragen sich, was kommt da jetzt auf unsere Kinder zu? Womit werden sie jetzt konfrontiert? Vielleicht kann Herr Gläser da aus seiner Erfahrung einfach noch mal ein paar Worte zu sagen. Was ist das, was die Kinder da in der Schule lernen und wie kann man da als Eltern mit umgehen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was wir als Eltern machen können, ist erstmal unseren Kindern ab dem Kleinkindalter einfach eine liebevolle Umgebung bieten und sie stärken, dass sie sich geliebt und angenommen wissen, dass sie unser Vorbild sehen zu Hause. Wie gehe ich denn mit meiner Frau um? Wie geht meine Frau mit mir um? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Grundbaustein auch der Sexualerziehung. Das betrifft natürlich alle Bereiche der Erziehung, aber auch der Sexualerziehung. Und dadurch werden die Kinder ja auch ein bisschen immunisiert. Sie haben da ein ganz positives Erlebnis auch. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass was ganz konkret jetzt Sexualerziehung betrifft, dass zum Beispiel im Kleinkindalter, das ist jetzt vielleicht bei dem Dreijährigen oder der Dreijährigen noch dran, dass die erleben, ja, wie heißen die einzelnen Körperteile denn? Und da wird nichts ausgespart. Da hört man nicht bei den Knien auf und fängt dann bei der Brust wieder an, sondern es wird einfach alles bezeichnet. Dass sie miterleben, das werden die wahrscheinlich ja auch miterlebt haben. Aha, da wächst im Bauch der Mama gerade wieder ein neues Leben heran. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen wächst da heran, dass sie auch mal die Hand auf dem Bauch halten können. Dann merken die, aha, das lebt auch da drin schon. Das lebt nicht erst ab der Geburt, sondern eben ab der Zeugung. Und das kann man auch mitverfolgen. Ich glaube, das sind Sachen, die wir als Eltern ganz konkret machen können. Und wir sind die Haupterzieher unserer Kinder. Und wir sind auch diejenigen, die den ersten Einfluss drauf haben. Ich glaube, das muss man ganz positiv sehen und diese Chance auch nutzen. Und dann kommt es irgendwann, wenn Sie sagen 9 Jahre, dann wird er oder Sie jetzt dann bald in die 4. Klasse kommen oder in der 4. Klasse sein, dann muss ich als Eltern natürlich, als Vater, als Mutter mich genau informieren, was wird denn in der Schule dazu gemacht. Die Schulen haben in Bayern jetzt, wir rufen aus Bayern an, haben ja sogar eine Aufklärungspflicht darüber. Das muss alles vorgestellt werden, was in diesem Bereich gemacht wird. Und da muss ich einfach sehr genau hinschauen. Wird das in einer guten Weise gemacht? Kann ich mir das vorstellen? Solche Beispiele gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass es alles negativ gibt. Wenn aber da jemand eingeladen wird und etwa über Verhütungsmittel denen was erzählen will, dann muss ich sagen, das will ich für mein Kind in dem Alter nicht, das ist noch nicht altersangemessen. Es steht auch nicht auf dem Lehrplan.
Also, das ist aber Pflicht, teilweise.
Ja, aber nicht über Verhütungsmittel zu reden. Es ist die Sexualerziehung, ist Pflicht, da haben Sie recht. Ja. Aber deswegen würde ich genau nachhaken, wer kommt denn da, wer macht das? Und wenn ich dann höre, da soll zum Beispiel irgendein Kondom gezeigt werden, dann kann ich in Bayern ganz klar sagen, das ist im Lehrplan erst in der 7., 8. oder 9. Klasse vorgesehen, vorher nicht, obwohl es in der 4. schon draufsteht, in der 5., 6. kommt es dann nochmal im Lehrplan, aber Verhütung ist dann auch kein Thema, es hat ja auch mit der Lebenswirklichkeit der Kinder noch gar nichts zu tun.
Ja.
Und da darf man auch Widerspruch einlegen.
Ja klar, dann würde ich das Gespräch mit der Lehrerin, dem Lehrer suchen und dann auch mit dem entsprechenden Rektor, der Rektorin und da kann ich ja sofort auf den Lehrplan verweisen. Also die dürfen das gar nicht. Die dürfen nicht über den Lehrplan hinaus Sachen, die eigentlich erst 4 Jahre später oder 5 Jahre später vorgesehen sind, da vorziehen, weil es eben nicht altersangemessen ist. Also da ist zumindest in Bayern der Lehrplan noch ganz diesbezüglich gut. Ich muss einfach da sehr hellhörig, denke ich, sein als Vater, mich genau informieren, was wird gemacht und dann das Gespräch suchen und sagen, nee, ich denke, dass das nicht passt für mein Kind. Das geht und dann normalerweise wird man da auch ein gutes Einvernehmen mit der Lehrkraft erzielen können. Ja. Ich denke mal, häufig, und das erlebe ich, rufen halt Eltern dann hinterher an und sagen, ich habe das gar nicht gewusst und da war jemand da und die haben etwa Kondome über irgendwas gezogen, sowas. Das ist natürlich völlig unangemessen für dieses Alter. Und da ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Eltern, da vorab sehr hellhörig zu sein und auch dieses Gespräch zu suchen. Wenn die Lehrerin etwa nur sagt, ja, Sexualerziehung machen wir dann auch, dann muss ich halt aktiv nachfragen. Was wird denn gemacht? Wer macht es? Also das wäre mein Rat.
Ja, Vielen, vielen Dank. Ich sage das, weil natürlich ich bin ziemlich naiv in die Ehe gegangen, zum Glück. Also auch jungfräulich, und das war natürlich ein wunderbares Erlebnis.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Mit 15, ja, das ist eine Gnade Gottes. Ja. Aber mit 14, 15, 16, da wusste ich gar nicht, wie man das Ganze irgendwie, wie man das macht. Und ich kann mich erinnern, in der Schule sind dann irgendwie Kondome und Bananen rausgezogen worden, Biologieunterricht. Für mich war das natürlich furchtbar peinlich, weil ich wusste gar nicht. Und das heißt, meine Eltern haben das gar nicht gecheckt, dass da irgendwas läuft. Und oft bekommt man das gar nicht mit, ja, sage ich ja nur.
Also gut, der Rat von Herrn Gläser an alle Eltern: informieren Sie sich gut und suchen Sie im Zweifelsfall das Gespräch mit den Lehrern. Und dann kann man schauen, ob man nicht doch eine einvernehmliche Lösung findet.
Vielen Dank.
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Spandri. Und alles Gute, Gottes Segen für Ihre Familie. Und ich begrüße nun Frau Dürr aus Ottobrunn. Sie sind noch da, Frau Dürr?
Ja, ich bin da. Grüße. Grüße Gott, Herr Dr. Gläser. Ich bin eine Oma, habe zwei Enkelkinder. Und ich habe jetzt so mitgekriegt, dass Sie auch in Schulen gehen und dort dieses Seminar machen. Stimmt das?
Wir machen das auch in Schulen, wobei wir da schauen, dass wir da das als AG in den Freiwilligenunterricht verlagern. Ja. Weil es macht keinen Sinn, mit Jugendlichen über einen längeren Zeitraum mit dem Thema sich zusammenzusetzen, die das gar nicht wollen.
Ja.
Ja, und die Jugendlichen merken sehr gut, was für sie selber dran ist. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass wir es also so läuft das dann ab, dass wir bei einem ersten Elternabend das erstmal den Eltern vorstellen, weil die müssen Bescheid wissen und die müssen auch ihr Einverständnis geben. Dann stellen wir es den Jugendlichen vor, etwa in der 8. Klasse ist ein guter Zeitraum, dass man dann einmal eine Unterrichtsstunde in die Klasse geht, das Programm den Jugendlichen vorstellt. Und wenn die das dann machen wollen, dann müssen die sich anmelden und dann kann man das etwa als AG zwei Schulstunden, also 7., 8. Stunde vielleicht, irgendwann kann man dann diesen Kurs halten mit denjenigen aus den verschiedenen Klassen, also aus den Parallelklassen auch, die das gerne wollen.
Ja, aber wie geht man vor? Können Eltern jetzt an die Schulleitung herangehen und sagen, es wär uns wichtig, dass sowas stattfindet?
Ja, wobei, wenn Sie so einen Dienstagskurs haben wollen, dann müsste man natürlich vorab auch schauen, gibt es denn in der Nähe eine ausgebildete Kursleiterin oder einen Kursleiter? Wenn es das nicht gibt, weil es kann niemand über eine weite Strecke immer, also wöchentlich oder alle zwei Wochen fahren, dann muss ich vorher schauen, wer wäre denn da geeignet, wer könnte die Ausbildung machen. Also wir bieten immer wieder Ausbildungsseminare für Eltern, für Erzieher, wer einfach mit Jugendlichen dazu arbeiten will. Das ist das Entscheidende vielleicht damit sie dann auch diese Kurse halten können. Also aktuell zum Beispiel in Hochaltingen hat jetzt gerade ein Kurs begonnen. Das sind einfach drei Wochenenden, wo die sich fit machen, firm machen, um so einen Kurs zu halten auch. Oder im nächsten Jahr findet es hier bei Augsburg statt. Und wenn ich so einen Kursleiter habe, dann macht es Sinn, dass ich dann konkret auf die Schule zugehe und dass ich sage, also wir möchten gerne für unsere, in Ihrem Fall jetzt Enkelkinder, möchten das, oder wenn die Eltern das sagen, möchten das für unsere Kinder gerne haben. Und da wäre jemand, der das auch machen könnte. Oder man tritt an die Schule heran und sagt, also wir sehen, da ist wirklich Bedarf da. Wir haben ja von dem Vorhörer das auch gerade gehört, noch wie er doch etwas hilflos in der Pubertät damit konfrontiert war. Deswegen ist es einfach wichtig, dass sie da eine Begleitung bekommen. Wenn Sie dann an die Schule herantreten und sagen, da wäre es doch ganz wichtig, dass wir da etwas vertieft anbieten, könnte nicht jemand, manche machen das auch, die sagen, ein Lehrer oder eine Lehrerin möchte doch die Ausbildung machen und könnte das dann auch als AG anbieten. Oder sie gehen in die Pfarrei oder sonst eine Gruppe. Also es muss ja auch nicht alles in der Schule stattfinden. Mhm. Man könnte ja auch in der Pfarrei sagen, das wäre doch eine wichtige Sache. Von Pfarreiseite, da ist meistens so, wenn die Firmung oder die Konfirmation, je nachdem, ob evangelisch-katholisch hatten, hinter sich haben, dann sind die allermeisten Jugendlichen ja einfach weg. Ja. Für eine Pfarrei ist es eigentlich eine tolle Sache. Da könnte man die Jugendlichen aus Pfarreisicht jetzt noch ein bisschen halten. Man könnte ihnen eine ganz konkrete Hilfe anbieten, wenn man dann danach einfach so einen Teamster-Kurs anbietet. Setzt auch wieder voraus, dass wir eine Kursleiterin oder Kursleiter in der Umgebung haben. Aber das sind so die gängigen Möglichkeiten, die man hat.
Ich nehme an, dass in München doch, dass da schon welche gibt auch, oder so Kursleiter?
Also es gibt bei München auf jeden Fall welche. Da fängt jetzt, glaube ich, demnächst auch ein Kurs an. Da bin ich jetzt nur gefragt, wo. Wobei man dann auch schauen muss, wo ist das in München? Ja, ist es im Süden oder ist es im Norden?
Otschebrunn.
Ich meine, dass da in der Nähe was stattfindet. Ja.
Ah, ja.
Da müssten wir einfach vielleicht dann nach der Sendung nochmal direkt sprechen, dass ich da mal nachschaue, wo da was stattfindet. Ja,
ja. Und das heißt Teenstar, das ist das englische Wort Teen für Teenager-Teen.
Genau, und dann ist es die Anfangsbuchstaben, also im Englischen heißt es Sexuality Teaching in the Context of Adult Responsibility. Aber ich habe es auf Deutsch, ist es sinngemäß zumindest, Teenager suchen für S von Star, tragfähige Antworten für ihre Reifezeit. Also dafür steht das einfach.
Ja,
wunderbar. Frau Dürr, ich würde vorschlagen, dass Sie sich dann später noch informieren bei Herrn Gläser, einfach ob da ein Kurs in Ihrer Nähe stattfindet.
Ja, ich werde das jetzt nach der Sendung
mit der Sendung im Hörerservice.
Ja, gut.
Dankeschön, Dankeschön. Ihnen alles Gute.
Ja, danke, wiederhören.
Wiederhören.
Und jetzt gibt es eine weitere Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, grüß Gott, Dr. Pascal Gläser. Ich möchte gern mich präsentieren. Ich bin eine Mutter, 57, mit einer 15-jährigen Tochter. Ich habe andere zwei Kinder erwachsen. Und ich habe in ganzer Erziehung sehr viel Liebe und Geborgenheit gegeben. Aber im Thema Sexualität bin ich ein bisschen gefragt, ein bisschen überfordert. Ich habe zum Schule meine ganze Vertrauen gegeben und sind mit zweite Klasse in Grundschule zu meinem Seminar zum Sexualberatung. Ich war sehr enttäuscht, weil mit das Kind, ich könnte drei Tage danach nicht mehr richtig unterhalten, war ziemlich zu früh. Dann, ich habe immer christlich versucht, ihr zu erziehen und es ist 15. Es ist ein sehr gutes Kind. Ich liebe über alles, aber wie soll ich diese, wie Sie gerade gesagt, meine positive Einsicht, christliche positive Einsicht, wenn seine Freundin geht mit 15 oder 16 alle und erzählen im Bett mit Jugendlich, wie soll ich trotzdem, gibt es zwei Fronten, verstehen Sie mich?
Ich glaube, wir haben verstanden. Herr Gläser, sicher drängende Frage für Eltern, die Kinder im Teenageralter haben.
Und die Umwelt
sind in dieser Peergroup drin, sind beeinflusst davon. Wie kann man damit umgehen als Eltern?
Einen Teenster-Kurs suchen für das Kind wäre meine ganz einfache Antwort. Warum? Von zu Hause erfahren Sie das? Bekommen Sie das gute Vorbild? Also haben Sie da ganz viel mitbekommen und jetzt sehen Sie, die Umgebung macht es anders und die Pubertät ist eine Zeit der Ablösung, dass ich auch die Werte meiner Eltern auf den Prüfstand stelle, dass ich natürlich, wir hatten es vorhin schon auch, beeinflusst bin von den anderen, was machen die, dass das vielleicht auch irgendwann sogar wichtiger wird und ich will mich, muss mich auch ablösen, muss zu meiner eigenen Identität finden als Jugendlicher. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ich gute andere Jugendliche habe, beziehungsweise einen guten Kurs in dem Fall habe, wo ich Hilfe, wo ich Orientierung bekomme. Ich denke, das ist ganz klassisch. Ich kann als Vater, als Mutter das noch so gut sagen, noch so katholisch oder christlich sagen. In der Zeit, in der Pubertät, brauchen die jetzt einfach auch das Zeugnis, die Information auch von woanders her, dass sie woanders hören, das, was deine Mutter zu Hause gesagt hat, das sagen durchaus auch andere. Und es gibt auch andere Jugendliche, die sich da Gedanken machen und die vielleicht dann zu ähnlichen Ansichten kommen. Also möglichst schauen, wo gibt es die Möglichkeit zu einem Teenster-Kurs, dass ihre Tochter einfach da Bestätigung erfährt und da sich selber Gedanken macht und dann auch zu Schlussfolgerungen kommt. Sie hat den Hintergrund von Ihnen, aus der eigenen Erziehung, aber sie hört es auch von woanders her und sie macht sich selber Gedanken und sagt, ja, ich möchte das aber auch, ich möchte etwa mich aufbewahren, bis ich wirklich zur Liebe meines Lebens komme. Oder ich möchte einfach in einer Freundschaft, da ist mir Treue, Verlässlichkeit wichtig und das bin ich auch bereit zu geben. Also dass ich auch konkrete Hilfen bekommen, wie können Sie dahin kommen? Ja, hoffentlich gibt es einen Dienstagskurs bei Ihnen in der Nähe, würde ich sagen.
Wir werden auch da am Ende der Sendung nochmal die Adresse durchgeben, wo Sie sich informieren können. Und dann wünschen wir auch dieser Hörerin und ihrer Tochter, dass sie die richtigen Hilfen bekommen. Danke für den Anruf.
Ich bedanke mich.
Ja,
gerne.
Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Und kommen wir nun in die Schweiz. Frau Imhoff ruft uns von dort aus an.
Ja, Gott, alle miteinander. Ich habe eine wichtige Frage, glaube ich. Was könnte unternommen werden, dass das Teenstart-Programm in den Schulen aufgenommen werden könnte?
Also Sie meinen so grundsätzlich, dass das einfach von, zumindest von den kirchlichen Schulen aus, einfach grundsätzlich angeboten wird?
Oder auch in den öffentlichen Schulen.
Und auch in den öffentlichen. Also kann man etwas dafür tun, Herr Gläser, dass das Teenstar-Programm bekannter wird, anerkannt wird?
Ja, ich denke, das Erste ist erstmal, dass man konkret an die Schule, wo das eigene Kind ist, dass man da herantritt und sagt, bitte bieten Sie doch da was an, da gibt es Möglichkeiten. Viele wissen ja auch einfach um diese Möglichkeit nicht. Das wäre so ein erster Schritt, das im Kleinen einfach bei der eigenen Schule des Sohnes, der Tochter anzufangen. Darüber hinaus wäre es natürlich wünschenswert, dass es mehr verbreitet wird. Da würde ich sagen, einfach Kontakt aufnehmen mit den Länderverantwortlichen. Also in der Schweiz gibt es ja auch Teenstar. Und da schauen, wie kann man da auch in einer guten und auch politisch klugen Art und Weise darauf wirken, dass das auch mehr in den Unterricht noch kommt. Sowas gibt es schon, also auch nicht nur im kirchlichen Bereich, weil Teenstar ist ja jetzt nicht von dem, was da behandelt wird, ist ja nicht der Glaube, der behandelt wird oder die Kirche, sondern das wäre natürlich etwas für alle Schulen. Aber da, glaube ich, ist dann die enge Absprache, Abstimmung wichtig mit den Verantwortlichen vor Ort dann und dass sie sich da abstimmen. Vielleicht haben sie Kontakt in ein Ministerium oder in eine Stadtregierung rein oder so etwas. Also eine Stadt ist normalerweise nicht der Träger der Schulen, aber dass man einfach da das dann auch weiter fördern kann. Aber ich würde sagen, ganz konkret da, wo ich Möglichkeiten habe, wo ich mich jemand kennt, wo ich auch möchte, dass es reinkommt, da das Gespräch suchen und Verbündete suchen.
Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Gibt es da manchmal auch so inhaltliche, ideologische Vorbehalte gegen ein Programm, das Ehe und Lebensschutz so hoch hält?
Wenn ich das so nur sagen würde, Teenstar hält Ehe und Lebensschutz hoch, dann gäbe es natürlich Vorbehalte. Wichtig ist einfach ins Gespräch zu kommen und zu sagen, worum geht's? Letztendlich geht es die Persönlichkeit darum, die Persönlichkeit der Jugendlichen zu stärken. Und dann kann ich das aufzeigen, wie arbeiten wir pädagogisch, wir arbeiten nach den normalen Regeln der Pädagogik, sehr interaktiv, dass sie voneinander lernen und. Das sind ganz normale Spielregeln. Man muss die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen. Wenn ich das aufzeigen kann und auch sage, wie wir arbeiten, dass wir den Jugendlichen nicht etwas aufdrücken wollen, dass wir ihnen aber Informationen bieten wollen, dass sie sich ihre eigene Meinung bieten wollen, dann sind diese Vorbehalte normalerweise nicht mehr da. Wir erleben das ja ganz normal bei Elternabenden auch, wenn wir das Eltern das Programm vorstellen. Es sind ja jetzt nicht alle Eltern, die da kommen, würden sofort die Werte von Teenstar unterschreiben. Ich nehme zum Beispiel Verhütung. Es ist ja nicht so, dass alle da kommen und keinerlei Verhütung praktizieren würden. Da kommt dann schon manchmal die Frage von Eltern, ja, wie gehen Sie denn mit Verhütung im Kurs um? Empfehlen Sie Verhütung oder was machen Sie da?
Und
da sind die Eltern dann also normalerweise beruhigt, auch egal wie ihr eigener persönlicher Hintergrund sind, wenn wir sagen, wenn das Thema dann dran ist, also wir fangen nicht mit Verhütung im Kurs an, aber wir behandeln natürlich mit Jugendlichen auch die Verhütungsmittel, die Möglichkeiten der Familienplanung, die es darüber hinaus gibt, zeigen auch die natürlichen Methoden auf, aber wir informieren erstmal. Die Jugendlichen möchten ja auch gerne informiert sein und sagen dann am Ende, jetzt, du hast jetzt die verschiedenen Möglichkeiten kennengelernt.
Dabei mit ihren Grenzen und Vorzügen?
Das auch, mit den Grenzen und Vorzügen, auch mit den Nebenwirkungen etwa, mit gesundheitlichen Nebenwirkungen etwa. Das wird ja häufig auch nicht genannt. Bei der Pille zum Beispiel schauen die sich einfach auch mal einen Beipackzettel einer Pille an. Wer liest einen Beipackzettel der Pille sonst? Also wir informieren und dann sagen wir, später einmal hast du selber die Freiheit, aber auch die Verantwortung, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner eine eigene Entscheidung zu treffen. Also wir stellen das dann auch in die Verantwortung der Jugendlichen, wie sie später in der Beziehung dann damit umgehen wollen. Und das ist den Eltern dann durchaus recht. Auch wenn sie selber es vielleicht anders praktizieren, als die Kursleiterin oder der Kursleiter es macht. Wir sprechen da keine Empfehlung aus, aber allein wenn ich es nebeneinander stelle und die verschiedenen Möglichkeiten mit den Nebenwirkungen, den Grenzen, den Vorzügen betrachte, die sich die Jugendlichen auch selber erarbeiten. Was ist positiv für die Beziehung etwa zwischen Mann und Frau? Wer hat die Hauptlast zu tragen, wenn es um die Frage der Familienplanung geht? Dann ist das für die Jugendlichen einleuchtend.
Das heißt, man versucht jetzt nicht einfach jetzt von einer bestimmten persönlichen inneren Position her das Thema anzugehen, sondern sie gehen einfach davon aus, die Dinge haben eine Aussage in sich und die Jugendlichen müssen das alles wissen und dann gibt es dann einfach Argumente, die für bestimmte Positionen einfach sprechen, von sich aus. Ohne genau. Dass ich das an sich jetzt den Jugendlichen dann vorher genauso sagen muss.
Genau. Also wichtig ist, dass wirklich alle Informationen auf den Tisch kommen. Also wenn man jetzt etwa mit 16-Jährigen, da wäre das ja durchaus dran, dass ich das wirklich im Detail anschaue. Wenn ich das bespreche, dann muss ganz klar sein, was wären die Vorteile, was sind aber auch die Nachteile, was sind gesundheitliche Nebenwirkungen, was ist auch hilfreich für die eigene Partnerschaft, also für die Beziehung dann später, was fördert auch das Miteinander, die Liebe zwischen Mann und Frau. Das sind so Fragen, die ich durchaus natürlich auch stellen könnte als Kursleiter und dann kommen die Jugendlichen zu ihren eigenen Antworten.
Ich denke, das ist jetzt ein guter Schlusssatz, auch die eigenen Antworten finden lassen, die Jugendlichen. Teenstar heißt das Programm, vielleicht noch ganz kurz von Ihnen, es war auch die Frage noch gestellt worden, wir haben leider nicht mehr sehr viel Zeit, aber ob es auch Unterlagen gibt, wenn man jetzt gerade kein Programm in der Nähe hat, gibt es da auch was auf Papier?
Also es gibt wir haben etwa vom Jugendamt eine kleine Broschüre herausgegeben, die hat so ein bisschen ähnlichen Ansatz, eine Aufklärungsbroschüre. Teenstar ist ja mehr als Aufklärung, der ist wirklich Erziehung zu Liebe, ganzheitlich.
Genau, aber vielleicht jetzt noch ganz kurz der Titel.
Weil 6 und 7, Information und Orientierung zu Pubertät, Liebe und Sexualität, unterscheidet sich von anderen Sachen dadurch, also ein Lehramtsstudent hat mal gesagt, ein 23-Jähriger, endlich wird man nicht nur über Sex geredet, so wie von einer Technik, sondern auch von dem, was wichtiger ist, nämlich von Liebe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da gibt es leider nicht viel auf dem Markt. Aber diese Broschüre, die bei uns beim Bischöflichen Jugendamt in Augsburg erhältlich ist, wäre eine ganz konkrete Möglichkeit, was man seiner Tochter, seinem Sohn auch so an die Hand geben könnte.
Also Broschüre namens 6 und 7. Wir hinterlegen alles, auch die Informationen über das Teenstar-Programm im Hörerservice. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Gläser, für diese Sendung. Alles Gute für Ihre Arbeit. Verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.